Guten Abend, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Livestream-Bibelstudium. Wir sind immer noch dran am Hohen Lied. Wir kommen heute Abend zu Episode 16 und dazu lese ich aus Hohelied 7 ab Vers 1. Kehre um, Sulamit. Kehre um, dass wir dich anschauen. Wie schön sind deine Tritte in deinen Schuhen, Fürstentochter. Die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Nabel ist eine runde Schale, in der der Mischwein nicht mangelt. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen. Dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen wie die Teiche zu Hesbon am Tor der volkreichen Stadt. Deine Nase wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus hinschaut. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel und das herabwallende Haar deines Hauptes wie Purpur. Ein König ist gefesselt durch deine Locken. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, o Liebe unter den Wonnen. Dieser dein Wuchs gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme ersteigen, will ihre Zweige erfassen. Und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks, und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Der meinem Geliebten sanft hinuntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lasst uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock gesprosst, die Weinblüte sich geöffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben, die Dudaim duften und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Bis dahin das ganze Kapitel 7. Wir haben in den vergangenen Malen gesehen, in Kapitel 5 geht es in prophetischer Hinsicht um die damalige Verwerfung des Messias, als er vor 2000 Jahren kam. Aber dann haben wir gesehen, in dieser Bildersprache des Hohen Liedes, wie Israel durch schwere Nöte hindurch gehen musste, um dann, und das ist zukünftig, in der Endzeit den Messias ganz neu zu entdecken. Die schönste Beschreibung des Bräutigams von Salomo, einem Bild des verheißenen Erlösers, findet man in Kapitel 5 ab Vers 10. Und das ist ein prophetischer Hinweis auf den gläubigen Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird und der sich in Liebe und Hingabe dem Messias Jesus vollkommen hingeben wird. Darauf folgt Kapitel 6, wo man diese wunderbare Beschreibung der Braut findet. Da sieht man die Liebe des Messias zu Israel und wie er ihre Schönheit in all ihren Details sieht und anerkennt. Und nun kommen wir zu Kapitel 7. Es geht um Israel in der Endzeit, in der Zeit, in der das jüdische Volk eben heimkehren sollte ins Land der Vorfahren, was wir ja heute schon als erfüllte Prophetie ganz eindrücklich erlebt haben. Und das ist der Zusammenhang nun mit Kapitel 7, Vers 1. Wenn da die Frauen von Jerusalem sagen, kehre um, o Sulamit. Kehre um, das will ich anschauen. Was wollt ihr an der Sulamit schauen? Wie den Reigen von Machanaim. Es geht hier im Zusammenhang von Vers 1 um einen Reigen. Wir werden gleich noch sehen, was der Reigen von Machanaim ist. Aber es geht hier um einen Volkstanz, den Sulamit aufführt. Und die Frauen am Hof sagen, kehre um, Sulamit. Also sie soll sich drehen im Kreis und alle Hofdamen möchten sie bewundern in ihrer Schönheit. Und nun steckt da ein wunderbares Wortspiel drin. Denn das hebräische Wort für kehre um ist das Verb shuv. Das bedeutet drehen, aber es bedeutet auch zurückkehren und es bedeutet auch umkehren oder sich bekehren. Und diese Vieldeutigkeit ist jetzt hier von ganz großer Bedeutung. Also es ist ein Befehl an Sie. Kehre um oder kehre zurück. Und es ist gewissermaßen eine bildliche Darstellung von der Rückkehr Israels, wie wir das in Jeremia 31 beschrieben finden, zum Beispiel in Vers 8. Da heißt es, Gott verspricht, siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie vom äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme und Schwangere und Gebärende. Miteinander, in großer Versammlung, kehren sie hierher zurück. Hier geht es um die endzeitliche Rückkehr Israels. In diesem Vers wird ganz besonders das Land des Nordens betont. Die Himmelsrichtungen müssen von Israel aus bestimmt werden. Das Land im Norden, und zwar im äußersten Norden steht hier, ist eben nicht Libanon, Syrien, auch nicht Türkei, sondern noch weiter, das letzte im äußersten Norden, das ist Russland. Und tatsächlich aus Russland, beziehungsweise aus der Sowjetunion sind die allermeisten Juden ab 1882, als die Einwanderungswellen begannen, zurückgekehrt. Etwa 1 Million von insgesamt 3 Millionen. 1 Million aus dem Land des Nordens. Und es wird hier ausdrücklich gesagt, in großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Und die erste und zweite Aliyah, Rückwanderungswelle, die kam ja gerade aus Russland. Und auch später kamen weiter russische Juden. Und wenn wir denken, ab dem Ende der Sowjetunion, 1989, kam ja diese ganz große Welle. Allein in den 90er Jahren sind etwa 1 Million zurückgekehrt aus dem Norden. Und hier steht unter ihnen Blinde, Lahme, Schwangere, Gebärende miteinander. Sie kehren zurück ins Land. In früheren Zeiten hätte man sich das nie vorstellen können, wie ein Volk zerstreut in aller Welt je wieder in das Ursprungsland zurückkehren sollte. Denn das war ganz praktisch in früheren Zeiten unmöglich. Es gab vor Jahrhunderten schon Versuche, wo mehrere hundert Leute miteinander nach dem Land der Väter zurückkehren wollten und viele sind unterwegs gestorben. Die technischen Möglichkeiten waren erst gegeben in der modernen Zeit, in unserer Zeit. Aber das sollte kommen, und zwar sogar Blinde, Lahme und Schwangere, Gebärende sollen kommen. Wie soll das gehen? Das war schon mit ganz gesunden Leuten nicht möglich früher, aber in der Endzeit sollte es sogar mit Blinden und Lahmen gehen. Und hier haben wir diesen Ausdruck, in großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Kehre zurück, Sulamit. Kehre zurück. Warum wird das Verb 4-mal wiederholt? Nun, das erinnert uns an die 4 Himmelsrichtungen. In Jesaja 43, da betont Gott, dass er sein Volk in der Endzeit aus allen Himmelsrichtungen sammeln würde. Jesaja 43, Verse 5 bis 6. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deine Nachkommen bringen, also von Osten. Und vom Niedergang her werde ich dich sammeln, also aus dem Westen. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus, also von Norden. Und da würde es etwas schwierig sein. Darum muss gefordert werden, gib heraus. Und wirklich, die Sowjetunion musste schließlich mit ihrem Zusammenbruch die Millionen rausgeben. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Also hier wird betont, dass sie nicht einfach nur aus allen vier Himmelsrichtungen kommen, sondern von den entferntesten Teilen in den vier Himmelsrichtungen. Und so ist es geschehen. Aus Russland, aus Südafrika, aus USA und aus China, Thailand, Indonesien und so weiter, aus dem Osten. Und diese vier Himmelsrichtungen entsprechen diesem vierfachen kehre zurück, im Hebräischen klingt das so, Shuvi, Shuvi, Hashulamit, Shuvi, Shuvi. Und dazu können wir noch aus Psalm 107 lesen. Der Psalm 107 gibt eine prophetische Übersicht über die gesamte Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung, bis zum tausendjährigen Friedensreich. Und in den ersten Versen werden wir durch den Geist Gottes versetzt in die Endzeit, ins tausendjährige Friedensreich, also in die Endzeit und auf das darauf folgende tausendjährige Friedensreich. Und dann wird gesagt in Vers 2, so sollen die Erlösten des Herrn sagen, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Auch da werden die vier Himmelsrichtungen erwähnt. Im tausendjährigen Friedensreich wird Israel Gott preisen, dass Gott sie aus allen Himmelsrichtungen geholt haben wird. Was für uns schon bereits eben erfüllte Prophetie ist. Aber noch weitergehen wird in der Zukunft. Aber hier wird anstatt Süden gesagt vom Meer, weil hier mit dem Meer gemeint ist das Rote Meer, das von Israel aus gesehen im Süden liegt. Und gerade aus diesen Anrainern des Roten Meeres sind Juden in den vergangenen Jahrzehnten zurückgekehrt. Aus Äthiopien, aber auch aus Jemen und so weiter. Jedes Wort hat sich schon erfüllt. Und das spiegelt sich wieder in diesem vierfachen kehre zurück. Aber eben, es gibt einen Doppelsinn. Das kehre zurück bedeutet auch kehre um. Und nach dem prophetischen Plan Gottes soll Israel in der Endzeit zurückkehren ins Land, in einer ersten Phase noch im Unglauben. Das wird in Hesekiel 36 so gezeigt. Gott bringt das Volk im Unglauben zurück. Und dann im Land wird die große Umkehr kommen, nämlich nach der Entrückung der Gemeinde. Zuerst 144.000 und dann schließlich ein Drittel der Bevölkerung, wie das Sacharja 13, Vers 8 sagt. Die 144.000 werden erwähnt in Offenbarung 7 und Kapitel 14. Aber eben der Zusammenhang von Zurückkehren und Umkehren hängt ganz eng miteinander zusammen. Und dazu noch ein Wort aus Psalm, aus Jeremia 31, 8. Es Es geht im Zusammenhang, Kapitel 30, 31, um die Endzeit. Und dort haben wir ein wunderbares Gebet von Israel in der Endzeit. Vers 18 am Schluss. Bekehre mich, dass ich mich bekehre, denn du bist der Herr, mein Gott. Und dieses Wort bekehren ist das Wort Schuv, wie hier. Aber wir sehen zwei Seiten in der Bekehrung. Wir Menschen könnten uns gar nicht bekehren, denn von uns aus würden wir Gott gar nicht suchen. So sagt das Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der Gott suche. Aber Gott sucht uns und er zieht an unseren Herzen. Römer 2, Vers 4 sagt, wir sollen erkennen, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Und wir sollen diesen Zug nicht störrisch widerstehen, sonst gehen wir verloren, sondern diesem Zug nachgeben. Und hier wird klar gemacht, bekehre mich, das ist Gottes Werk am Herzen, aber das führt noch nicht zur Bekehrung. Keiner kommt zur Bekehrung einfach, weil er muss, sondern wir müssen uns entscheiden. Und Gott zieht den Menschen zu ganz bestimmten Punkten in seinem Leben auf besondere Weise. Und wenn man da nicht nachgibt, dann warnt uns der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das kann zu unserer ewigen Verlorenheit führen. Also wir müssen diesem Zug nachgeben und wir müssen uns bekehren als persönliche Entscheidung. Und das wird hier ausgedrückt. Bekehre mich, dass ich mich bekehre. Und das ist alles hier drin enthalten in dieser Hohelied-Episode. Kehre um, bekehre dich, Sulamit, bekehre dich. Und dann wird die Frage gestellt von Salomo. Es ist ja der Wunsch der Hoffrauen. Kehre um, Sulamit. Und er sagt, was wollt ihr an der Sulamit schauen? Er weiß es schon, aber er möchte das von den anderen hören. Und dann geben sie ihm zur Antwort, wie den Reigen von Machanaim. Wir möchten Sulamit sehen, wie sie sich dreht im Reigentanz. Aber dieser Reigentanz wird genannt der Reigentanz von Machanaim. Wo finden wir in der Bibel Machanaim? Das führt uns zu Jakobs Geschichte. Jakob musste wegen seiner eigenen Sünde das verheißene Land verlassen. Und er ging, man könnte sagen, in die Diaspora, nach Haran. Und dort hat er viel Trauriges erlebt. Und er wurde sehr oft betrogen, während 20 Jahren. Aber Gott hat ihn gesegnet, trotzdem. Und schließlich hat Gott ihm den Auftrag gegeben, er solle zurückkehren ins Land. Ich lese aus 1. Mose 31, 3. Und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Kehre zurück. Und das ist das gleiche Wort wie hier. Natürlich nicht die weibliche Form, Shuvi, sondern die männliche Form, Shuv. Shuv, kehr zurück, kehre um. Gott sagt Jakob, er soll heim ins Land gehen. Und dann in Vers 13 nochmals, und zwar der Zusammenhang muss gelesen werden ab Vers 11. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Herde bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. denn ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Und jetzt kommt es. Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun, mach dich auf, ziehe aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Auch hier Gott, der ihm schon früher noch im Land in Bethel erschienen war, und zwar als der ewige Gott, der sagt ihm, kehre zurück in dein Land. Und das hat dazu geführt, dass Jakob schließlich mit seiner ganzen Familie, mit all seinem Besitz, aufgebrochen ist, um heimzukehren ins Land der Väter. Und er ging, wie man hier auf der Karte sieht, aus dem Norden über das Gebiet des heutigen Jordanien, von Syrien her, über das Gebiet des heutigen Jordanien, und zwar über diese Berge hier, östlich vom Jordan, das ist das Gebirge Gilead. Und erst danach ging er über den Jabbok-Fluss. Und in dem Zusammenhang geschah diese Nacht, wo Gott mit ihm gekämpft hat. Und er mit Gott gerungen hat, dass Gott ihn segnen möchte, und Gott wollte sich bezwingen lassen und segnete ihn. Und dann ging er schließlich da ins Jordantal, rüber durchs Tirzatal und schließlich hinauf nach Sichem, zurück ins verheißene Land. Und nun ist es wichtig, was da steht in dem Zusammenhang in 1. Mose 32. Jakob ist da auf dem Gebirge Gilead bereits. Und Jakob zog seines Weges und es begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sprach, als er sie sah, dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Machanaim. Und Machanaim heißt doppeltes Lager, also zwei Lager. Er hat realisiert, Gott hat hier zwei Armeelager mit Engeln. Und die sind ihm ständig auf seinem Weg wieder begegnet. Dann kamen wieder andere, ständig wieder begegnet. Es war wie ein Reigen von Machanaim. Und warum hat Gott ihm diese Engelerscheinung gegeben? Um ihm zu versichern, Jakob, fürchte dich nicht, ich bin mit dir und ich werde dich wieder zurückbringen in dein Land. In 1. Mose 32 kommt es zu einer Begegnung mit Esau. Und Jakob hatte furchtbare Angst vor dieser Begegnung. 20 Jahre nach dem, was er da angestellt hatte an Betrug gegenüber seinem Bruder. Es war für ihn furchtbar, aber Gott hatte ihn einfach in seiner Gnade versichert, die Engel sind da und sie dienen dazu, dass du sicher ins verheißene Land zurückkehrst. Und so ist diese Rückkehr von Jakob natürlich eine wunderbare Illustration von der endzeitlichen Rückkehr Israels aus der Diaspora. Unverdient, aus reiner Gnade, wie Ezekiel 36 sagt. Und auch Jeremia 31 sagt, dass Gott sie zurückbringt aus Liebe zu Israel, nicht weil sie es verdient haben durch gutes Benehmen. Und diese Engel sollten eine besondere Versicherung sein. Und das führt uns zu Psalm 91. Psalm 91 können wir nicht einfach unbesehen in allen Versen auf uns heute anwenden. Denn die Gemeinde hat keine Verheißung, dass wir zwingend immer gesund bleiben müssen. Auch nicht in einer Corona-Krise. Und trotzdem steht hier in Psalm 91, Vers 5, du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Seuche, die im Finstern wandelt, vor der Epidemie, die am Mittag verwüstet. 1000 werden fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten. Dich wird es nicht erreichen. Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und du wirst sehen die Vergeltung der Gesetzlosen, weil du den Herrn, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung. So wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelt nahen, denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das ist eine besondere Verheißung für den Überrest Israels und insbesondere für die 144.000, die völlig unbeschadet in der Zukunft sogar durch die große Drangsal hindurchgehen werden, von Gott versorgt werden und auch in den Seuchen der apokalyptischen Gerichte der Offenbarung werden sie verschont bleiben. Und das wird alles vorgebildet mit diesem Doppellager von Machanaim. Und wenn man diesen Hintergrund vor sich hat, dann liest man natürlich Hohelied 7,1 mit ganz anderen Augen. Kehre um, Sulamit. Kehre um, dass wir dich anschauen. Wie den Reigen von Machanaim. Hier auf dem Bild der Folie sieht man drei Bilder von dem Fluss Jabbok im heutigen Jordanien. Das war eben dieser wichtige Fluss, wo Jakob rübergegangen ist und von Gott noch einmal eine besondere Ermutigung bekommen hat, dass Gott ihn trotz seiner Untreue ans Ziel führen wird, wenn er sich führen lässt. Und das wollte er, das wollte Jakob. Hier auf der Karte zeigt der Pfeil nochmals den Jabbok-Fluss, gerade gegenüber von dem markanten Tirzatal im heutigen sogenannten Westjordanland. Wir gehen weiter zu Vers 2. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Jetzt spricht Salomo über seine jung verheiratete Ehefrau. Vorhin haben die Damen am Hof sie angeschaut und bewundert. Aber jetzt sieht er sie an und er bewundert sie und beschreibt ihren Körper in allen Details. Und da wird es ganz intim. Also hier geht es wirklich um die eheliche Beziehung, die etwas Einzigartiges ist in der Schöpfung. Es gibt keine nähere Beziehung von zwei Menschen als die Beziehung in der Ehe, wie Gott das im Schöpfungsbericht festgelegt hat, als Ehe von einem Mann und einer Frau. Darum hat Gott einen Adam und eine Eva erschaffen. Und dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 24, Mose muss durch den Geist Gottes erklären, was der allgemeine Grundsatz ist, aus der Schöpfung abgeleitet. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Das hebräische Wort davak heißt sogar ankleben. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Beschreibung ab Vers 2 geht weg von dem öffentlichen Anschauen der Hofdamen. Und es ist hier die Intimität des ehelichen Schlafzimmers vor uns. Und interessant ist jetzt Folgendes. Wir haben gesehen, in Kapitel 5, ab Vers 10, beschreibt Sulamit nach der Wende aus dem Tiefpunkt Salomo so schön wie nie zuvor und wie nie mehr nachher im Hohenlied. Und sie beschreibt auch seinen ganzen Körper, aber sie beginnt mit dem Kopf und geht runter bis zu den Füßen. Und Salomo beschreibt sie auch, aber nicht vom Kopf, sondern von den Füßen bis hinauf zum Kopf. Genau umgekehrt. Und da muss man den Kontrast sehen zu Jesaja 1, Vers 6. Da wird Israel in der Sünde beschrieben. Und Der Prophet muss es so beschreiben in Jesaja 1, Vers 6. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht mit Öl erweicht worden. Hier in Vers 6 wird der Blick gewendet auf die Fußsohlen und dann den ganzen Körper hoch bis zum Haupt. Von der Fußsohle bis zum Haupt nichts Gesundes. Und hier beschreibt Salomo die Sulamit von den Füßen bis zum Kopf und alles ist perfekt. Das ist das umgekehrte Israel, das erneuerte, wiederhergestellte Israel, das in Beziehung steht zu dem Messias, so wie es in Zacharja 12, Vers 10 heißt, prophetisch. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann in Kapitel 13, Vers 6, wenn jemand ihn fragt, was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann wird er antworten, es sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Haus derer, die mich lieben. Eine ganz neue Beziehung der Liebe. Und das Erste, was er sagt, ist im Anschluss an den Reigentanz, den Reigen von Machanaim. Nämlich er schaut auf die Füße. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Er betrachtet ihre Füße in den Schuhen. Oder man kann auch übersetzen in den Sandalen. Na'alaim sind einfach die Sandalen. Aber er sieht ihre Tritte und die gefallen ihm. Warum sind die Schuhe hier wichtig, die Sandalen? Wenn wir anschauen in Jesaja 20, wie in biblischen Zeiten Gefangene abgeführt wurden, dann war das eben so. Jesaja 20, Vers 3, also Vers 2 ist das. In jener Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amoz, und sprach, gehe und löse das Sacktuch von deinen Lenden und zieh deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat so, ging nackt und barfuß. Nackt bedeutet ohne Oberkleid. Und der Herr sprach, so wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang, als ein Zeichen und Vorbild bezüglich Ägyptens und bezüglich Äthiopiens. So wird der König von Assyrien die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten Äthiopiens wegtreiben. Jünglinge und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Also die gedemütigten Gefangenen müssen barfuß gehen, ohne Schuhe, ohne Sandalen. Und nackt, weil Jesaja bedeutet nackt ohne Oberkleid. Er musste das nur symbolisch machen. Er hatte kein Oberkleid an und er war barfuß. Aber dann, als es prophetisch in Erfüllung gegangen ist, dann wird hier gesagt, nackt, barfuß und mit entblößtem Gesäß. Die wurden wirklich entblößt, geschändet und gedemütigt. Das war bei Jesaja nicht der Fall. Aber da gehörte eben auch das Barfußsein dazu. Und eine weitere wichtige Stelle, in 2. Samuel 15, Vers 20, da flieht König David wegen der Revolution seines Sohnes Absalom. Und da wird ausdrücklich gesagt, dass er barfuß ging. 2. Samuel 15, Vers 20. Vers 30 ist das. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf. Er geht den Abhang des Ölberges hoch und weinte, während er hinaufging, und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Er ging barfuß, der König barfuß. Das spricht von Demütigung. Aber wie war das bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn? Als er zurückkehrt und sich demütigt vor dem Vater, ein Bild des himmlischen Vaters, dann wird er beschuht mit Sandalen, bekommt ein schönes Kleid. Und so spricht das eben von dem, dass Israel umgekehrt eben eine feste Grundlage unter den Füßen bekommen hat. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Und wenn wir das jetzt anwenden, auf uns ganz praktisch, wir wissen ja, Sulamit ist ein Bild von Israel. Aber Israel wurde ja gegeben als ein Abbild für die Gemeinde. Und darum können wir das alles auf die Gemeinde übertragen. Erst recht, weil Israel ein Bild der Gemeinde ist, so wie das Neue Testament das klar macht. Und so bedeutet das auch etwas Praktisches für uns. 2. Johannesbrief. Da sagt der alte Apostel Johannes in Vers 4, ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Dieser Brief ist an eine hochgestellte Frau gerichtet und ihre Kinder. Vers 1. Und diese Frau hatte gläubige Kinder. Und der Apostel sagt, ich habe mich so gefreut, wie ich gesehen habe, wie diese Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das entspricht genau dem hier. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. In 1. Petrus 2, Vers 21 wird gesagt, dass die Gläubigen in den Fußstapfen, in den Fußtritten des Herrn Jesus nachfolgen sollen. Und da spielt Petrus an auf eine messianische Stelle in Psalm 89, Vers 52, wo von den Fußtritten, den Fußspuren des Messias die Rede ist. Und wenn Gläubige dem Herrn nachfolgen, in seinen Fußtritten, dann gilt dieses Wort. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Oder Tochter eines Edlen. Oder Edeltochter. So kann man übersetzen. Und Paulus sagt zwar in 1. Korinther 1, nicht viele unter euch Korinther, die zum Glauben gekommen sind, sind edle Leute. Wir haben von Natur aus nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten. Aber wir sind so geadelt worden, dadurch, dass Gott die Erlösten aufgenommen hat als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Und darum hat dieser Name eine ganz besondere Bedeutung. Fürstentochter. Und das macht klar, wenn wir als wahre Gläubige in Christus eine solche edle Position bekommen haben, dann verpflichtet uns das zu einem gottgemäßen Wandel. Wie man sprichwörtlich sagt, Würde verpflichtet. Und da ist es jetzt gerade umgekehrt. Die Verpflichtung, die ausgeführt wird, kommt zuerst. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen? Und dann wird an die Würde erinnert. Fürstentochter. Ich gehe eine Folie zurück, wo wir die zweite Hälfte von Vers 2 finden. Die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Wie gesagt, Salomo beschreibt nun den Körper im ehelichen Schlafzimmer in allen Details. Aber als erste Feststellung, die Hüfte, die sieht er als ein Werk von Künstlerhand. Und wenn wir denken an Psalm 139, wo Gott durch König David vorgestellt wird als der Schöpfer unseres Körpers im Mutterleib, dann wird klar gemacht, dass alles, wie Gott uns gebaut hat, eben ein Kunstwerk ist. Psalm 139, Vers 13. Denn du besaßest meine Nieren. Die sind gerade im Hüftbereich. Du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht verborgen vor dir, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örten der Erde. Meine ungeformte Masse sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen? Sie sind zahlreicher als der Sand. Hier wird die Bildung im Mutterleib beschrieben und es wird zurückgegangen bis an in die Anfangszeit, wo Zellen miteinander eine Art Klumpen bilden. Meine ungeformte Masse sahen deine Augen, Vers 16. Aber dann wird auch davon gesprochen, wie eben die Nieren gemacht wurden, schon in Vers 13. Und auch die Knochen, Vers 15. Aber all dieses Werk wird hier verglichen mit dem Künstlerwerk in einem unterirdischen Atelier. Als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örten der Erde. David vergleicht also den Mutterleib, in dem alles im Geheimen gebildet wird, mit einem Atelier unten in der Erde, ein unterirdisches Atelier, in dem ein wunderbarer Teppich gewirkt wird, als Stickwerk. Und wie kann man einen Teppich mit dem Körper vergleichen? Ganz einfach, wir sprechen auch von unserem Gewebe. Und ein Teppich ist ein Gewebe. So ist die Gedankenverbindung sehr, sehr natürlich und naheliegend. Also alles wird als Kunstwerk beschrieben. Und darum sagt Salomo, die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide. Ein Werk von Künstlerhand. Jetzt hat aber alles eben nicht nur eine Bedeutung als Unterweisung für das intime Leben in der Ehe, sondern alles hat eine geistliche Bedeutung. Und da könnte jemand sagen, aber wenn es so intim wird, wie kann das mit dem Geistlichen zusammengehen? Natürlich, das Intime hat Gott gegeben als etwas Reines, etwas Vollkommenes in die Ehe. Nur der Missbrauch außerhalb der Ehe ist etwas Schändliches. Aber das, was Gott gewirkt hat, ist etwas Wunderbares. Und wenn wir dazu Epheser 5 aufschlagen, da wird die Ehe von Mann und Frau verglichen mit der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Ausführlich in den Versen 22 bis 33. Und es werden 7 Verben benutzt, wie der Mann, Christus, die Gemeinde mit seiner Liebe umgibt. Und in diesem Zusammenhang heißt es in Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das Maß der Liebe wird hier für die Ehe verglichen mit dem Maß der Liebe des Herrn Jesus Christus für die Gläubigen, für die er sich am Kreuz hingegeben hat. Und dann heißt es in Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und jetzt kommt hinzu, und das steht so in der Masse der Handschriften, im Mehrheitstext ganz klar als der Grundtext, als der originale Text bezeugt, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Das ist eine direkte Rückblende zu 1. Mose 2, 23, wo Eva beschrieben wird als vom Fleisch und von den Gebeinen von Adam. Und dann wird 1. Mose 2, Vers 24 zitiert in Vers 31, deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann erklärt der Apostel Paulus, nachdem er so von der Intimität der Ehe gesprochen hat, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja, so sollte man übersetzen, nicht aber, sondern in dem Zusammenhang, ich sage es ja in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Also dieses Geheimnis, Christus und die Gemeinde, ein Geheimnis, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war, wie Epheser 3 das sagt, ist jetzt enthüllt. Es ist eines dieser acht Geheimnisse, die man in den Paulusbriefen findet. Aber von diesem Geheimnis heißt es ausdrücklich, dieses Geheimnis ist groß. Und das gerade in Verbindung mit diesem Einssein von Mann und Frau in der Ehe. Das zeigt uns eben, wie erhaben diese Dinge sind und nicht etwas Niedriges oder etwas, das irgendwie verachtet werden könnte. Darum sagt Hebräer 13 auch, die Ehe sei geehrt in allem, in allen Aspekten, auch was eben die Intimität in der Ehe anbetrifft. Und jetzt können wir uns fragen, was hat das geistlich zu bedeuten für uns? Die Hüften sind in der Bibel ein Bild der Gesinnung. In 1. Petrus 1, Vers 13, befiehlt der Apostel den Erlösten, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also er sagt, wir sollen den Gürtel anziehen, um die Hüfte, um die Lenden. Aber die Lenden nennt er die Lenden eurer Gesinnung. Wie kommt das? Was haben die Hüften mit der Gesinnung zu tun? Nun, man konnte im Altertum sofort erkennen, ob jemand auf Gelassenheit, Programmlosigkeit eingestellt war oder ob er etwas vorhatte. Denn im häuslichen Leben hat man den Gürtel weggelassen und die Kleider weit getragen. Aber wenn man aufbrach, um etwas zu unternehmen, dann hat man sich gegürtet. Also, wenn jemand gegürtet war, hat man gesehen, seine Gesinnung ist, ich breche auf, ich habe einen Plan, den ich jetzt ausführe. Und darum sprechen die Lenden von unserer Gesinnung. Und eben von diesem Körperbereich sagt Salomo, die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Also spricht davon, dass die Gesinnung, die Gedanken dem Herrn gefallen. Dann kommt Vers 3. Dein Nabel ist eine runde Schale, in der der Mischwein nicht mangelt. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Es ist klar, es geht hier um Intimität. Und die Bibel spricht über die Sexualität in einer offenen Weise, aber nie in einer derben Weise. Und nie so, dass jemand dadurch verletzt werden könnte. Und dabei ist Folgendes als biblisches Grundprinzip festzuhalten. Es gibt nur einen Bereich im Leben, wo die Nacktheit von Gott gut geheißen wird, seit dem Sündenfall. Wir haben ja vorhin gelesen in 1. Mose 2, dass Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Das war vor dem Sündenfall. Aber mit dem Sündenfall kam alles anders. Und seit dem Sündenfall will Gott die Bekleidung. Adam und Eva haben natürlich sofort reagiert und haben sich behelfsmäßige Kleider aus Feigenblättern gemacht. Nicht, weil sie sich als Ehepaar voreinander geschämt hätten, sondern sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten war. Gott erschien im Garten Eden, so wie später, zum Beispiel in 1. Mose 16, als der Engel des Herrn, also in Menschengestalt. Und da schämten sie sich, ihm im sündigen, gefallenen Zustand ohne Kleider zu begegnen. Darum haben sie sich behelfsmäßig Kleider gemacht, aber später hat Gott ihnen richtige, herabhängende Kleider gemacht aus Fellen. Gott will die Bekleidung seit dem Sündenfall. Er will nicht die Entblößung. Und wir sehen auch später im gleichen ersten Buch Mose, als Noah in Kapitel 9 sich im Rausch in unwürdiger Weise entblößt hatte. Da haben zwei seiner Söhne ihren Vater mit Respekt behandelt. Sie sind rückwärts hinein mit einem Tuch, haben sie ihn zugedeckt. Also auch die Nacktheit in der Familie geht nicht. Und es gibt Familien, die das praktizieren, aber es ist nicht zum Guten. Und das ganze Problem von Missbrauch in der Familie muss man auch im Licht davon sehen, wenn zu wenig Schamhaftigkeit zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern da ist, dann kann das eben den Weg ebnen, auch zu Missbrauch. Also die Schamhaftigkeit ist ein Schutz, aber es gibt einen Bereich, wo die Nacktheit von Gott gewollt ist, und das ist der Bereich des ehelichen, der ehelichen Beziehung. Und darum wird das hier auch als etwas Positives, aber in blumiger Sprache beschrieben, so dass es niemanden verletzen kann, der das liest. Und das ist auch sehr wichtig, denn in der Kunst zum Beispiel haben viele das Gefühl, das ist ein Bereich, wo man die Nacktheit öffentlich machen kann. Aber es ist falsch. Es ist unbiblisch. In 3. Mose 18 wird die geschlechtliche Vereinigung umschrieben mit die Blöße aufdecken. Und dieser Ausdruck ist eben ganz charakteristisch. Die Blöße aufdecken, das gehört in den intimen Bereich der Ehe. Und natürlich, der Ausnahmefall ist bei der ärztlichen Konsultation, wenn es nötig ist. Aber dort mit der gebotenen Diskretion. Wenn wir sehen in Josua 4, da mussten alle Männer operiert werden, weil sie sich während der Wüstenwanderung nicht haben beschneiden lassen, wurden sie als Erwachsene beschnitten. Und das war natürlich eine ärztliche Behandlung im Intimbereich, aber mit der gebotenen Diskretion. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, denn es ist auch eben ein Schutz für Familie und für Ehe, wenn man diese Grundsätze beachtet und sie auch umsetzt. Und dann heißt es eben Vers 3, dein Nabel ist eine runde Schale, in der der Mischwein nicht mangelt. Dein Leib ist ein Weizenhaufen umzäunt mit Lilien. Der Nabel wird zum Beispiel erwähnt im Zusammenhang mit dem Land Israel in Hesekiel 38. Hesekiel 38, Vers 12. Da geht es um das Volk Israel, das in der Endzeit wieder zurückkehrt in sein eigenes Land. Und dann kommt ein Feind gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Hab und Gut erworben hat, das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Und das Wort für Mittelpunkt ist ganz wörtlich Nabel, den Bauchnabel der Erde. Und da ist es so, dass es hier einen besonderen Zusammenhang gibt mit dem Land Israel. Der tiefste Ort der Welt ist nicht etwa im Death Valley in den USA. Die Amerikaner sind stolz auf das Todestal, dass eben der tiefste Punkt der nördlichen amerikanischen Halbkugel darstellt. Aber in Israel geht es viel tiefer runter. Wir haben hier auf dem Bild einen Blick auf das Tote Meer. Minus 400 Meter. Das ist der absolut tiefste Punkt der Welt. Es geht schon vom See Genezareth, der minus 200 ist, über das Jordantal, immer mehr runter, bis zum tiefsten Punkt, das Tote Meer. Und das ist also der tiefste Punkt der Welt. Und das Land so speziell angeordnet, genau am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, und da der Nabel der Erde. Ja, aber hier geht es ja um Sulamit, ein Bild von Israel. Aber es gibt zwischen dem Land Israel und dem Volk Israel einen ganz besonderen Zusammenhang. Das Land und das Volk gehört eigentlich unzertrennlich zusammen. Darum ist ein jüdisches Volk zerstreut unter den Völkern das Unnatürlichste, was man sich vorstellen kann. Ein Jakob weg in Haran, das geht eigentlich gar nicht. Der gehört ins verheißene Land. Und so gehört Israel ins verheißene Land. Und wir lesen in Jesaja, es geht hier um die Endzeit, der Messias hier regiert, und da steht in Vers 4, nicht mehr wird man dich Verlassene heißen. Es geht Israel, um Israel als Frau beschrieben. Und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen, meine Freude an ihr und dein Land Vermählte. Das Wort Land, Eretz, ist auf Hebräisch weiblich. Nicht wie auf Deutsch das Land, sondern weiblich und wird hier als Frau gesehen, als Vermählte des Herrn. Denn der Herr wird Freude an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Also das Land wird mit dem Volk zusammen zu einer Einheit gemacht und bildet die Braut. Und darum ist diese Stelle so interessant, über den Nabel, die runde Schale, in der der Mischwein nicht mangelt. Und gerade das Tote Meer ist ja ein Meer der Schätze. Was da in diesem Meerwasser drin ist, ist eben nicht nur Kochsalz, sondern ganz viele Elemente sind hier drin von unbeschreiblichen aber Milliarden wert. Aber die geistliche Bedeutung. Der Nabel spricht von der Geburt, von der vollzogenen Geburt. Und die Nabelschnur ist abgeschnitten. Das hebräische Wort Schorer, das hier gebraucht wird, heißt eigentlich erstens Nabelschnur und dann Nabel. Es erinnert also an die Geburt. Und so lässt uns das eben denken im Zusammenhang Sulamit, die Braut, ein Hinweis auf die Braut Christi. Das lässt uns an die Wiedergeburt denken. Die Wiedergeburt ist die absolute Voraussetzung zur Errettung. Und darum in diesem Kapitel Johannes 3, wo der Herr Jesus diesem führenden Rabbiner Nikodemus die Wiedergeburt erklärt, da wird gezeigt, dass das die absolute Basis ist für alles Weitere. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sagt: Ja, aber wie geht das? Wie kann man von Neuem geboren werden? Man kann ja doch nicht wieder in den Leib der Mutter zurückkehren und nochmals geboren werden. Und dann zeigt der Herr Jesus: Nein, das ist etwas Geistliches. Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wasser ist in der Bibel ein Bild des Wortes Gottes, Epheser 5, 25. Durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Und der Heilige Geist in Verbindung mit dem Wort bewirkt die Wiedergeburt, indem er unsere Herzen trifft, sodass wir uns erkennen als Sünder, unsere Schuld Gott bekennen, bereuen und das Opfer des Herrn Jesus im Glauben annehmen. Und so geschieht die Wiedergeburt. In Johannes 3, Vers 16 sagt dann der Herr Jesus: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieses ewige Leben bekommen, das bedeutet die Wiedergeburt. Und die geschieht eben durch das Wort Gottes, das uns überführt von Sünde, gewirkt durch den Heiligen Geist, der an unserem Herzen wirkt, damit wir es uns ziehen lassen. Aber dann ist es unsere Entscheidung. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist das Leben aus Gott. Jesus Christus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das ewige Leben, und wer ihn hat und sagen kann wie Paulus: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20, der ist wiedergeboren. Also die Seite des Menschen ist: Ich muss mich bekehren, und Gott antwortet mit der Wiedergeburt. Und in diesem Sinn sagt Salomo: Dein Nabel ist eine runde Schale, in der der Mischwein nicht mangelt. Dein Leib ist ein Weizenhaufen. Er vergleicht den Körper, die Farbe, mit dem Weizen. Und das Leinentuch des Bettes vergleicht er mit Lilien rundherum. Nun hat das alles wieder eine geistliche Bedeutung. Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, Vers 24, in Bezug auf sein Sterben und in Bezug auf das Ergebnis seines Opfertodes am Kreuz. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Beim Säen eines Weizenkornes muss man es hergeben in die Erde. Das ist ein Bild davon, dass der Herr Jesus sterben musste und ins Grab gelegt wurde. Aber am dritten Tag ist er auferstanden, so wie das Weizenkorn dann aus dieser Erdbestattung heraus wächst und dann ganz viele neue Samenkörner produziert. Und so ist durch den Tod des Herrn Jesus eine reiche Frucht entstanden. Jeder Erlöste darf sich sehen als so ein Weizenkorn, entstanden aus der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und hier haben wir geradezu eine neutestamentliche Illustration, aber eben ganz versteckt. Alle Erlösten zusammen, alle Weizenkörner zusammen, bilden nach 1. Korinther 12, Vers 13 einen Leib. Das ist genau dieser Gedanke. Dein Leib ist ein Weizenhaufen. Und in Matthäus 3, Vers 12, da spricht Johannes der Täufer davon, dass der Messias, Jesus Christus, kommen wird und er wird scheiden zwischen Spreu, die verbrannt wird, und dem Weizen, der dann gesammelt wird. Und das bringt Johannes der Täufer dort in Verbindung mit der Taufe mit Heiligem Geist. Und man ist da nicht so ganz klar, was bedeutet das. Aber in 1. Korinther 12, Vers 13 wird es klar: Ihr seid durch den Heiligen Geist getauft worden zu einem Leib. Alle Weizenkörner zusammengesammelt bilden den Leib Christi zusammen. Aber hier steht umzäunt mit Lilien. Und wir haben ja die Lilie wiederholt gefunden im Hohen Lied. Shoshana meint speziell die weiße Lilie. Und eben dieses Weiß, die Analogie kommt vom weißen Leintuch des Bettes, spricht von Reinheit und Absonderung. Ganz für den Herrn da zu sein. Und ganz praktisch in Bezug auf das Eheleben, Untreue in der Ehe macht eigentlich alles kaputt. Zerstört alles im Grundsatz. Und darum ist das so wichtig hier, wenn er sagt, ein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Es gibt ganz klar Abgrenzung. Alles ist exklusiv im Eheleben. Und dann kommen wir zu Vers 4. Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen. Dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Wir haben dieses Bild wiederholt gehabt. Die Brüste der Frau reifen ja erst im angehenden Erwachsenenalter heran. Also beim Reifwerden als Kind mit etwa 10 bis 12 Jahren beginnt das sich zu entwickeln und ist dann eben ein Ausdruck von dem Erwachsenwerden, ein Ausdruck der Reife. Und so sprechen die Brüste eben von Reife. Gott möchte, wenn wir jetzt die geistliche Anwendung machen, dass wir als Gläubige reif sind und nicht unreif. Dazu ein Vers aus Epheser 4, der das sehr drastisch deutlich macht, die Wichtigkeit des Erwachsenwerdens im Glauben. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle, nicht ein paar, alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Also das Kennzeichen von Unreife ist, dass man hin und her geworfen wird. Von diesen Lehren, von diesen Ansichten, von diesen Meinungen. Und man weiß nicht, was stimmt. Hin und her geworfen. Und auch dem Betrug auf geistigem Gebiet ausgeliefert. Jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listiger ersonnenem Irrtum. Aber Gott möchte, dass wir wachsen und reif werden. Das ist sein Gedanke. Nicht mehr Unmündige seien. Das wird einmal ausgedrückt. Und dann müssen wir einen zweiten Aspekt sehen. Die Brüste sprechen auch von der Fähigkeit, dass man als Mutter kleine Babys ernähren kann. Also die Fähigkeit, nicht nur selber ernährt zu werden, wie das bei einem Baby der Fall ist. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3 zu den Korinthern, ihr seid immer noch Babys, ihr braucht immer noch Muttermilch. Die wollen. Aber das sind nicht die, die geben. Und die Reife drückt eben aus, die Fähigkeit, andere ernähren zu können. Und er sagt ausdrücklich, deine beiden Brüste. Und das spricht von Ausgeglichenheit im Glauben. Es gibt ja manchmal Kinder oder Jugendliche, die entwickeln sich irgendwie einseitig, die sind ganz besonders begabt, da und da und da. Und in anderen Bereichen sagt man, muss man sagen, die sind immer noch kleine Kinder. Ja, und dann ist es oft so, dass dann das andere ein bisschen verschoben, später sich angleicht und dass es im weiteren Alter dann zu einer Ausgeglichenheit kommt. Aber das Gleiche gibt es im geistlichen Leben, dass man irgendwie einseitig wird. Und es gibt nur noch gewisse Themen, mit denen man sich interessiert, für die man sich interessiert, und anderes wird einfach brachgelegt. Und es ist so wichtig, dass wir das ganze Wort Gottes studieren. Mit der Schöpfung am Anfang, der Urgeschichte, der Geschichte Israels, aber bis hinüber zum Neuen Testament, die Lehre Gottes über die Gemeinde und über das praktische Leben in der Zeit der Gnade, bis hin zur Offenbarung und die Wiederkunft Christi. Alle Themen braucht es, um ein ausgeglichenes geistliches Leben zu bekommen. Und das muss unser Ziel sein, Ausgeglichenheit. Und dann, wir wollen ja das Hohelied immer wieder auch in praktischer Hinsicht sehen für das Eheleben. Und da weist uns Salomo in Sprüche 5, Vers 19 hin. Er sagt in Sprüche 5, Vers 15 zu einem erwachsenen Sohn, den er ganz eindringlich warnt vor Ehebruch, vor der Torheit des Ehebruchs, der alles kaputt macht in einem glücklichen Eheleben. Und er sagt ihm ganz positiv, trink Wasser aus deiner Zisterne und Fließendes aus deinem Brunnen sollen nach außen sich ergießen, deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen. Das ist eine Frage. Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle, das ist die Ehefrau, sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh, der anmutigen Gemse. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe. Und dann kommt die Warnung. Und warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer Unbekannten umarmen? Ein erfülltes Eheleben von Mann und Frau, wo man sich am Tag und in der Nacht alles teilt und zueinander hält, einander unterstützt, im Glauben ermutigt, gemeinsam, da ist es möglich, dass diese völlige Erfüllung in der Beziehung entsteht, wie das hier beschrieben wird in Sprüche 5, Vers 19. Wir gehen noch ganz kurz weiter. Der Hals wird wieder wie in Kapitel 4 mit einem Turm verglichen, aber ein bisschen anders. Man kann das nachhören, wie das behandelt wurde in Kapitel 4. Aber hier sagt er, dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Und das Elfenbein des Elefanten spricht von der Kraft. Und auch da wird wieder deutlich, Sulamit war nicht die Geknickte oder eben solche, die abgeführt wurden in die Gefangenschaft, barfuß weggingen, sondern als Fürstentochter, wie er sie nennt, hatte sie eine Würde und auch in ihrem Dastehen. Der Hals, also nicht das Mittel, um geknickt durch die Welt zu gehen, sondern aufrecht. Ganz so wie die Israeliten am Passa. Und heute Abend ist Passa. Abend. Am Passa gingen sie nach Mitternacht aus Ägypten hinaus mit erhobener Hand, gewissermaßen erhobenen Hauptes. Und der Herr Jesus sagt im Blick auf die Endzeit und all den Chaos von Seuchen, Erdbeben, Revolutionen, Unruhen, Kriegen, da sagt er im Blick auf die Erlösten in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. In den Evangelien wird die Entrückung kaum ausgeführt. Es gibt verschiedene feine Hinweise, aber erst in den Briefen der Apostel nach Pfingsten wird dieses Geheimnis der Entrückung dann richtig entfaltet. Aber hier haben wir bereits einen Hinweis. Eure Erlösung, das ist die Befreiung bei der Entrückung. Und da sollen wir so erwarten, mit Häuptern emporgerichtet, mit Blicken, die hinaufgehen und nicht herab. Nächstes Mal fahren wir dann weiter mit Vers 5b. Deine Augen sind wie die Teiche zu Hesbon am Tor der volkreichen Stadt. Und dann wird die Nase, der Kopf, die Locken und so weiter verglichen. Und jeder Punkt ist voll von geistlichen Belehrungen. Man staunt im ersten Moment, wie kann man Augen mit Teichen vergleichen? Wir sehen das schon ein bisschen hier. Wenn man so zwei Teiche nebeneinander sieht, kann man eine Beziehung machen zu den Augen. Aber er sagt nicht einfach, deine Augen sind wie Teiche, sondern er sagt, Teiche vor dem Stadttor von Hesbon. Warum genau Hesbon? Und warum genau vor dem Stadttor der volkreichen Stadt? Das werden wir nächstes Mal anschauen. Danke.